ARD. Ich bin Juliane und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die einen herausfordernden Alltag erleben oder besondere Schicksalsschläge verarbeiten. Es geht oft um Themen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber meistens noch wenig wissen, weil wir über die Personen sprechen, anstatt mit ihnen. Diesen Podcast hört ihr werbefrei in der ARD-Audiothek. Heute dürfen wir Nadine kennenlernen. Nadine hatte mir vor einigen Monaten eine E-Mail geschrieben und ein Thema vorgeschlagen, an das ich mich erstmal nicht so richtig rangetraut habe, weil es mir sehr schwer erschien. Und dann habe ich mir die E-Mail aber doch nochmal genauer angeschaut.
Liebe Frau Neubauer, ich arbeite seit der Eröffnung 2015 als Trauerbegleiterin im Kinder- und Jugendhospiz. Um zu zeigen, wie viel fröhlicher, lustiger und lebendiger es bei uns zugeht und Kinder- und Jugendhospize aus dem Tabu zu holen, habe ich ein Buch über meine Arbeit verfasst und würde mich riesig freuen, von Ihnen zu hören. Herzliche Grüße, Nadine Schulz.
Laut des Bundesverbandes Kinderhospiz e.V. sterben jährlich ungefähr 5000 Kinder und Jugendliche in einem Hospiz. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum die Kinder und Jugendlichen oft nicht erst kurz vor ihrem Tod ins Hospiz gehen und warum meistens die ganze Familie dabei ist. Und es geht darum, wie wir Familien mit schwerkranken Kindern unterstützen können, nämlich indem wir uns trauen, über die Trauer und den Schmerz zu sprechen. Wie wir darüber sprechen sollten und was an einem normalen, schönen Tag im Hospiz alles passiert, erzählt uns Nadine in dieser Podcast-Folge.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
Ich bin Nadine Schulz. Ich wohne in Düsseldorf. Ich bin 35 Jahre alt. Und ich lebe hier mit meinem Mann und meiner kleinen Tochter. Ich arbeite jetzt seit 10 Jahren im Bergischen Kinder- und Jugendhospiz in Wuppertal. Bin da super glücklich. Gehe ganz fröhlich jeden Tag zur Arbeit, was sich ja vielleicht viele Menschen gar nicht vorstellen können, dass man in ein Kinder- und Jugendhospiz fröhlich geht.
Damit versucht Nadine uns hier schon gleich bei der ersten Gelegenheit davon zu überzeugen, dass ihr Alltag nicht nur mit Trauer und Sterben zu tun hat. Am liebsten hätte ich mit ihr im Hospiz unser Gespräch aufgenommen. Das war leider nicht möglich. Nadine ist mir für dieses Gespräch aus einem Studio in Düsseldorf zugeschaltet. Ich habe gemerkt, wie schwer mir das fällt, mich mit dem Thema jetzt, also auch in der Vorbereitung, auseinanderzusetzen. Weil ich eben auch Kinder habe und das für mich natürlich eine ganz schreckliche Vorstellung ist, ein schwer krankes Kind zu haben oder mein Kind beim Sterben begleiten zu müssen oder beziehungsweise den Tod erleben zu müssen. Was können wir denn vielleicht jetzt am Anfang? Weil ich kann mir vorstellen, vielen, vor allem die vielleicht auch Kinder haben, vielen geht es vielleicht ähnlich wie mir, wenn sie jetzt denken, oh Gott, was für ein Thema. Was können wir vielleicht jetzt am Anfang sagen, um diese Angst vor dem Thema, jetzt vor diesem Podcast vielleicht, so ein bisschen zu schmälern und vielleicht die Vorfreude auf diese Podcast-Folge etwas zu schüren?
Ja, es geht eigentlich bei meiner Arbeit viel um Lebensfreude und den Moment zu feiern. Und ich glaube, es sind so viele Dinge, die wir für unser eigenes Leben auch mitnehmen können. Natürlich sind wir tief traurig, wenn die Kinder versterben, aber bis dahin so viel Freude und so viel reich gefüllte Lebensfreude einfach, von dem wir ganz viel lernen können. Ganz viel Liebe, also ich spüre so viel Liebe und das ist irgendwie was ich gerne allen mitgeben würde. Es ist tief traurig manchmal bei uns, aber es ist auch irre witzig und total liebevoll.
Bevor du vor 10 Jahren angefangen hast im Kinderhospiz als pädagogische Fachkraft, was wusstest du da über den Alltag im Kinderhospiz oder was für Berührungen hattest du vorher mit dem Thema?
Gar keine. Ich wusste überhaupt nichts. Also ich habe mich einfach aufs Abenteuer eingelassen und mich da naiv reingeworfen, was total gut war. Wir haben ja neu aufgemacht, dieses Haus, und es gab keine starren Regeln oder kein, so machen wir das immer schon. Deswegen habe ich mich einfach mit meinen Kollegen naiv reingeworfen. Ich hatte bis dato ein Praktikum in einem Kindergarten gemacht, in dem ein Junge plötzlich verstorben war. Und so hatte ich eine Berührung damit, wie es ist, wenn plötzlich ein Kind verstirbt. Aber ich habe diesen Prozess ja nicht intensiv begleitet. Genau, ich war auf der Beerdigung so.
Also dieses Ereignis, was du jetzt so ein bisschen mehr oder weniger so nebenbei erzählst, ist ja eigentlich maßgeblich das Erlebnis, was dich auf deinen Weg gebracht hat, oder?
Mhm, ja.
Wie kam das?
Genau, ich war ja in ihrem Kindergarten für ein Jahr im Praktikum und bis dato, ach, es war wunderschön da und wir waren ein ganz kleines Seelendorf und es war so richtig heile Welt und bis dato habe ich erlebt, dass es immer Antworten auf alle Fragen gibt. Und dann war von jetzt auf gleich ein kleiner Junge tot. Der hatte einen Autounfall mit seiner Mutter am Nachmittag, am Vormittag war er noch in der Kita und das war so unfassbar, unglaublich, dass sowas bei uns passiert, in unserer kleinen heilen Welt. Und dementsprechend war dann eben auch das Feedback, ne? Also alle hatten Tränen unterlaufene Augen, keiner wusste genau, was machen wir jetzt. Die Erzieher in der Kita, die haben das so gut gemacht, wie es ging, aber es gab irgendwie nichts, woran man sich hätte festhalten können, weil einfach nicht, ja, sein konnte, was nicht sein durfte. Irgendwie, genau, meine Lehrer in der Ausbildung haben gesagt, nee, wir sind in der Prüfungsvorbereitung, wir können uns damit jetzt nicht beschäftigen. Ich glaube, im Endeffekt auch aus Angst dem Thema gegenüber. Und dann habe ich gedacht, nee, so geht das nicht, ich muss mich auf die Suche machen, ich brauche da Antworten. Das ist doch was, was passieren kann. Und das fängt ja nicht bei den großen Dingen an, wenn plötzlich ein Kind in unserer Kita verstirbt. Das fängt ja bei einer Kita-Eingewöhnung an, wo wir Traurigkeit und Trauer begleiten. Oder bei einem Hund, der stirbt. Oder irgendwem, der den Kindern lieb war. Und dann, genau, habe ich Sozialpädagogik studiert, meine Bachelorarbeit über trauernde Kinder geschrieben, habe dann ja eigentlich nur eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gesucht und dann die Eröffnung des Kinder- und Jugendhospizes im Internet gefunden. Und dachte, ich bewerbe mich da einfach mal. Dann haben die meinen Namen für irgendwann gehört, aber habe nicht in Wirklichkeit damit gerechnet, dass sie sich melden würden. Und dann hatte ich mein Bewerbungsgespräch und dann fand nämlich gut und dann ging das irgendwie total schnell.
Und das war jetzt, nachdem du dein Studium auch abgeschlossen hattest?
Genau, ja. Ich habe nach meinem Studium noch ein Jahr im Kindergarten gearbeitet, weil ich mich da sicher und gut gefühlt habe und dachte, ich mache dann jetzt ganz langsam von da aus berufsbegleitende Ausbildung zur Trauerbegleiterin und dann schnuppere ich da mal ganz, ganz langsam rein, weil natürlich auch ich Berührungsängste hatte. Und dann bin ich aber, hatte das Universum scheinbar andere Pläne oder schnellere Pläne.
Wie hat denn dein Umfeld auf diese berufliche, ich sag mal, mehr oder weniger Neuorientierung reagiert?
Ja, ich weiß, meine Eltern waren erstmal besorgt. Oder ja, auch das nahe Umfeld. Es war viel so, ach krass, ich könnte das nicht. Das ist so, glaube ich, der meistgehörte Satz, den ich im Kontext mit meiner Arbeit höre, auch immer noch. Genau, meine nahen Anvertrauten waren, glaube ich, auch besorgt und haben gesagt, ach, bist du sicher und es gibt so viele schöne Dinge und im Kindergarten, das hat dir doch Freude gemacht und warum denn jetzt so was Schweres und nicht, dass du selber traurig dabei wirst und das ist doch total fürchterlich, pass gut auf dich auf. Also da war viel Sorge.
Und wann würdest du sagen, hat sich das verändert?
Beim Tag der offenen Tür, also bei der Eröffnungsfeier, glaube ich schon, da waren viele da haben sich das angeguckt und haben gesagt, ach, das ist ja ganz anders, als ich gedacht hätte. Es ist ja viel heller und viel bunter. Und die kommen ja gar nicht alle nur zum Sterben, die kommen ja weit vorher. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu verstehen. Also in einem Kinder- und Jugendhospiz kommen die Kinder ja schon ab der Diagnosestellung. Das heißt manchmal über Jahre hinweg und gar nicht nur dann, wenn sie versterben. Die haben alle eine lebenszeitverkürzende Erkrankung. Das heißt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie das Erwachsenenalter nicht erreichen werden. Aber bis dahin ist alles offen und bis dahin sind die oft auch ziemlich gut gelaunt. Genau, und wenn, dann haben die, glaube ich, diese Freude gespürt und auch gesehen, wie gut mir diese Arbeit tut, sodass diese Angst völlig unbegründet war.
Und konntest du da einfach so loslegen? Weil du hast ja gerade erzählt, also quasi auf dem Weg zur Trauerbegleiterausbildung hast du ja schon quasi die Stelle gefunden und dich beworben und die dann auch bekommen. Dann hattest du ja die Trauerbegleiterausbildung eigentlich noch gar nicht abgeschlossen, oder? Wie hattest du dich dann auf die Stelle vorbereitet? Was braucht man da quasi anderes als bei der Arbeit im Kindergarten zum Beispiel?
Also genau, ich bin da eigentlich also mit meiner Erzieherausbildung goldrichtig gewesen, weil wir sind kurz vor den Ferien gestartet und das Haus war voller Geschwisterkinder. Ich habe die ersten Wochen Bobbycar-Rennen und Bobbycar-Rennen gemacht, ganz viel Zeit mit Geschwisterkindern verbracht, sodass meine Ausbildung da schon goldrichtig war und dass dann wirklich das erste Kind verstorben ist, das war dann Pfingsten, wir haben im März eröffnet, an Pfingsten ist das erste Kind gestorben und man ist da ja nie allein. Also ich habe von einer ganz tollen Leitung lernen dürfen, die schon viele Jahre Berufserfahrung hatte und war einfach auch nicht allein. Ich durfte da so stückweise reinwachsen einfach auch.
Diese erste Abschiedserfahrung, ist die dir besonders in Erinnerung geblieben oder wie war das für dich?
Also den kleinen Mann, der hat so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil er einfach auch der Erste in unserem Haus war. Ja, es war eine gute Erfahrung, weil ich einfach auch nicht allein war. Also keiner von uns war allein. Ne? Also die Eltern waren nicht alleine damit. Der kleine Mann, der verstorben ist, war nicht allein. Der hatte seine Eltern und er hatte uns, die dann auch die Eltern aufgefangen haben oder Rituale hatten, die Halt geben konnten. Und wir als Team hatten uns. Also ich erinnere mich ganz oft daran, wie dann irgendwer dem anderen wieder über den Rücken gestrichen hat oder zugelächelt hat. Das war so eine ganz liebevolle Ruhe.
Wenn Nadine hier von dem ersten kleinen Gast erzählt, der in ihrem Hospiz gestorben ist, spüre ich, wie es sie nach wie vor bewegt. Und mich ehrlich gesagt auch. Wie traurig es einfach ist, wenn junge Menschen sterben müssen, bevor sie überhaupt die Möglichkeit hatten, sich selbst und die Welt richtig kennenzulernen. Das macht mich sehr traurig, weil es einfach total ungerecht ist. Nadine erzählt, wie die Angehörigen und Trauernden mit dem Tod eines Kindes umgehen und welche Rituale das Team im Kinder- und Jugendhospiz etabliert hat.
Also wenn ein Kind verstirbt, dann stellen wir immer eine Kerze in den Eingangsbereich mit dem Namen des Kindes, damit alle, die kommen, wissen, welches Kind gerade verstorben ist. Wir lesen dann am Abend immer eine Geschichte gemeinsam im Wohnzimmer und erinnern nochmal an das Kind, erzählen vielleicht Anekdoten aus dem Leben. Manchmal sind die Eltern dabei, manchmal machen wir das auch für uns, wenn die Eltern sich das nicht vorstellen können. Und dann ja, machen wir, was von den Eltern gewünscht ist. Oft nehmen wir Fußabdrücke und Handabdrücke, weil das bleibende Erinnerungen sein können. Wir haben bei uns im Hospiz einen Abschiedsbereich, in dem die Kinder aufgebahrt werden können, wenn die Familie das gerne möchte. Genau, und dann werden die Kinder umgezogen, in diesem Bereich gebettet, wenn das für die Familie gut ist. Und dann können die noch ein paar Tage Abschied nehmen. Und währenddessen können wir beispielsweise einen Sarg bemalen. Also oft nimmt man bei Kindern weiße Särge und dann bemalen wir häufig diese Särge einfach noch, weil Trauerarbeit ja auch was mit Arbeiten zu tun hat und dann müssen die Hände sich bewegen und noch irgendwas tun können für ihre Kinder. Das ist oft wichtig für die Familien. Genau, und dann gibt es so den Tag, an dem dann die Kinder ausgesegnet werden, nennen wir das. Das heißt, sie werden vom Bestatter abgeholt aus diesem Abschiedsbereich und dann stellen sich immer alle Mitarbeiter, die im Haus sind, mit Laternen auf und stehen nochmal Spalier und leuchten dem Kind quasi den Weg zum Bestattungswagen.
Wenn du sagst ausgesegnet, gibt es da eine religiöse Konnotation?
Also die ist durchaus möglich. Wir sind ein ökumenisches Kinder- und Jugendhospiz. Wir haben also katholische Pfarrer, die uns zur Seite stehen, eine ganz wunderbare evangelische Pfarrerin, zu denen die Eltern auch einen ganz guten Draht haben, weil sie die im Vorfeld schon bei uns im Alltag kennenlernen, die dann aussegnen kann. Aber auch alle anderen Religionen können wir liebevoll bedienen, weil wir eigentlich zu jeder Religion einen Fachmann im Petto haben, der das dann eben so gestaltet, wie das für die Familie gut sein kann. Und wenn es keine Religion sein soll, dann ist auch das total fein.
Und weil du gerade von Wohnzimmer schon gesprochen hast, das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich jetzt wahrscheinlich eher an den Aufenthaltsraum gedacht hätte, aber ihr nennt das Wohnzimmer. Wie ist denn das Hospiz aufgebaut? Also ist das eher vergleichbar mit einem Krankenhaus oder einer Kureinrichtung oder wirklich irgendwie einer Wohnung? Also wie kann ich mir das vorstellen dort?
Also es ist ein wunderschönes Haus inmitten eines Waldes. Er steht also ganz allein im Wald. Nebenan ist noch eine Kita. also die Familien sagen oft, das ist wie so eine große WG. Wir haben unten einen großen Aufenthaltsbereich, so wie du gesagt hast, wo wir alle gemeinsam essen und uns zum Kartenspielen treffen und zum Klönen. Und das ist so der Ort der Begegnung. Angrenzend ist aber auch noch ein Wohnzimmer, wo die Kinder manchmal Filme gucken oder die Eltern abends nochmal ein Glas Wein trinken. Dann haben alle Kinder, wir haben Platz insgesamt für 10 Kinder oder Jugendliche. Genau, also gar nicht so groß, wie man sich vielleicht vorstellt. Und die Kinderzimmer grenzen alle unten an diesen Aufenthaltsbereich, damit die Pflegefachkräfte auch schnell bei den Kindern sein können. Und die Erwachsenen, also die Eltern oder auch die Geschwisterkinder, haben ihre Zimmer oben, weil oft kommen die Kinder ja mit Begleitpersonen und die haben dann quasi im ersten Stock. Das kann man sich vorstellen wie so Hotelzimmer. Die haben dann da alle ganz schöne Zimmer mit Blick in den Wald, mit eigenen Bädern. Dann haben wir unten noch so ein paar Räume. Wir haben einen Entspannungsbereich mit Whirlpool und Sauna. Das tut den Menschen total gut, da einfach auch mal Zeit zu verbringen. Ein Kreativraum, wo wir uns austoben können. Ein Aktivraum, wo richtig gepowert wird. Genau, und ein Snuselin-Raum, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, es kommt aus dem Holländischen und heißt Schmusen und Kuscheln. Das ist so ein großer weißer Raum mit so Lichteffekten. Wir haben da so Lichtsäulen und dann Klanginstrumente und dann können die Kinder da Klängen lauschen auf einem Wasserbett und träumen.
Entspannungsraum. Mhm. Klingt richtig nett.
Ja, ist es auch.
Wir wollen auf jeden Fall auch noch über die Geschwister und Eltern sprechen. Aber vielleicht erstmal nochmal über die Kinder, die bei euch sind, weil du hast es ja schon anklingen lassen, anders als jetzt im Hospiz für erwachsene Menschen, kommen die Kinder ja nicht, weil sie kurz vorm Sterben sind, sondern im Grunde, weil sie einfach schwer krank sind mit einer, ja, wie du es nanntest, lebensverkürzenden Diagnose. Mhm. Ich weiß das aus dem Erwachsenenhospizbereich, keine Ahnung, 95% sind Krebspatienten. Mit welchen Diagnosen kommen die Kinder häufig zu euch?
Ja, das denkt man ganz oft. Also ganz oft stellen sich die Menschen vor, dass wir Kinder mit Krebsdiagnosen bei uns haben. Das haben wir auch. Aber der größte Teil hat andere Krankheiten. Das sind zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen oder neurologische Erkrankungen, Muskelerkrankungen. Also manchmal ist dann einfach das Herz oder die Lunge so schwach, dass sie nicht mehr arbeiten können. Krebserkrankungen natürlich oder auch andere. Ne? Wir haben Chromosomenanomalien, Trisomien, genau, aber keine Trisomie 21. Es sei denn, es ist jetzt gepaart mit einem schweren Herzfehler, sondern eher 9, 13, 18. Es gibt ganz frühe Frühgeburten, die viele Schwierigkeiten mitbringen. Es gibt Unfälle, die dazu führen, dass Kinder zu uns kommen. Genau, und manchmal gibt es einfach auch gar keine Diagnose. Manchmal gibt es Schwierigkeiten bei der Geburt, Sauerstoffunterversorgung, sowas. Also eine ganz breite Palette an Möglichkeiten.
Hättest du am Anfang damit gerechnet, dass da 10 Jahre so schnell vergehen, die du da im Kinderhospiz arbeitest?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Genau, ich bin ja locker gestartet, habe gedacht, okay, mein Kindergarten, der hat mich sehr gemocht, die nehme ich sofort wieder. Ich habe gar nichts zu verlieren, ich mache das jetzt einfach. Und dann ist es so schnell so eine familiäre Atmosphäre geworden. Und wir waren so ein junges Team, also sind wir immer noch, nur 10 Jahre älter. Aber haben sich so viele Freundschaften geschlossen und auch die Familien sind dann immer wieder gekommen. Also die kommen ja, nehmen ungefähr 30 Tage im Jahr frei, an denen die zu uns kommen können. Und dann sind die mal im Sommer 10 Tage da, dann vielleicht im Herbst nochmal 5, im Winter nochmal. Und dann gab es so einen Kreislauf von Menschen, wo ich immer dachte, oh, ich freue mich auf den und ich freue mich auf den Ich war dann einfach positiv infiziert, so Teil der Gang.
Du könntest dir jetzt vorstellen, dass du das bis zur Rente machst.
Ja.
Wie sieht denn so ein relativ normaler Tag für dich im Kinderhospiz aus?
Also ich komme zum Frühstück quasi und dann frühstücken wir alle an dieser langen Tafel. Die Geschwisterkinder schlafen manchmal aus, manchmal auch die Eltern. Je nachdem kommen langsam nach und nach alle Leute und die erkrankten Kinder frühstücken natürlich auch mit uns. Wir sind also ein großer Tisch mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Und dann überlegen wir, was machen wir am Vormittag, was steht an. Kinder haben manchmal Therapien, Physiotherapie oder manchmal ist das Wetter schön, dann planen wir einen Spaziergang. Bei uns im Aufenthaltsbereich hängt so ein großes Board, das Was-geht-ab-Board. Und da planen wir die Woche als Pädagogen. Das ist mit meiner Aufgabe. Und dann gucken wir kennen ja die meisten Leute, die zu uns kommen, schon ziemlich gut. Und dann schreiben wir im Vorfeld auf. So an dem Tag gehen wir vormittags Eis essen. An dem Nachmittag machen wir eine Spielerunde. Abends treffen wir uns nochmal zum Kniffeln. Und dann sind es ganz viele Angebote, die wir machen. Und die Familien entscheiden immer selber, ob sie die annehmen wollen oder nicht. Manchen Eltern ist einfach auch dann eher nach Schlafen statt Gemeinschaft, was auch total okay ist. Genau, also begleite ich diese Angebote am Vormittag. Am Mittag treffen wir uns dann alle wieder zum Mittagessen, machen dann eine Übergabe, wo wir im Team nochmal hören, wie geht's den Kindern, wie geht's den Familienangehörigen, was liegt an. Am Nachmittag, genau, also wir planen schon auch Angebote, andere Angebote oder Feste, solche Dinge, aber in den meisten Tagen bin ich einfach auch für die Eltern da, ne? Ich bin dann ja wie so ein Geist, der durch die Gegend schwirrt und bereit ist, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen oder mit den Geschwistern irgendwie eine Poolparty zu machen oder was auch immer gerade anliegt. Genau, und dann am Abend ist ja wieder Abendbrot, wo wir uns alle nochmal treffen und viel Raum und Zeit für Gespräche und Gemeinschaft einfach auch.
Welche Rolle würdest du sagen, spielt der Tod oder das eventuell anstehende Sterben müssen da bei euch im Hospizalltag?
Im Alltag, also die Familien wissen natürlich alle, dass sie einen Grund haben, warum die da sind. Und das ist jetzt kein Urlaubsparadies so. Es sind immer noch Kinder mit schweren Erkrankungen, die aber oft relativ gut eingestellt sind. So, dass wir im Alltag das schon auch oft ein bisschen an die Seite schieben können, würde ich sagen. Da geht es eher darum zu feiern, dass die Menschen sich gegenseitig kennenlernen, dass sie jetzt nicht die sind, die ein ganz außergewöhnliches Schicksal haben, sondern die sind, die auch ein Schicksal haben, aber so wie die anderen auch oder ähnlich, sind einfach in der Gruppe und nicht außerhalb. Und deswegen ist es so super schön für die Familien einfach, dass sie so Gemeinschaft leben können. Und das steht, glaube ich, im Fokus. Freude am Leben, Freude an der Gemeinschaft.
Nadine hat schon erzählt, dass anders als bei einem Hospiz für Erwachsene die Kinder nicht nur zum Sterben ins Hospiz kommen. Nur um die bürokratischen Hintergründe kurz zu erklären. Bis zu 28 Tage dürfen Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen pro Jahr im Hospiz verbringen. Für einen sogenannten Entlastungsaufenthalt. Den Aufenthalt zahlt zu 95% die Krankenkasse. Die restlichen 5% werden durch Spenden und Fördergelder abgedeckt. So, dass die Familien nichts zahlen müssen. Wenn sich allerdings abzeichnet, dass ein Kind zeitnah sterben wird, gibt es für die Aufenthaltsdauer keine Begrenzung und das Kind wird im Hospiz palliativ versorgt. Das bedeutet, dass medizinisches Fachpersonal versucht, die Schmerzen und Beschwerden so durch Medikamente zu lindern, dass sie für den Menschen in seiner letzten Lebensphase erträglich sind. Nadine sagt, es gäbe eigentlich 10-mal so viel Bedarf für Gäste, wie sie abdecken können.
Wir könnten eigentlich nebenan das gleiche Haus nochmal bauen und vielleicht nochmal hätten wir genügend Pflegefachkräfte. Natürlich haben auch wir nicht genügend Pflegefachkräfte. Generell der Bedarf ist riesig. Es gibt Familien, die gut abgedeckt sind zu Hause von Pflegediensten, aber auch Pflegedienstmitarbeiter sind rar gesät. Also, dass nicht alle gut versorgt werden können oder viele einfach auch nicht. Oder Pflegedienste auch Krankheitsfälle haben und die Eltern stehen auf einmal alleine da mit der Versorgung. Oder Eltern brechen sich einen Arm oder sind einfach so weit über ihre Belastungsgrenze gegangen, dass sie einfach nicht mehr können. Und dann rufen die schon auch oft bei uns an und sagen, wir können nicht mehr, könnt ihr uns irgendwie zwischenschieben, wir schaffen es einfach nicht. Und dann probieren wir immer wieder, was möglich zu machen.
Also die Entlastung für die Familie ist auch eine ganz wichtige Funktion des Kinderhospiz, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, absolut. Das ist so unsere Primäraufgabe, also unsere alltägliche Aufgabe. Ne? Wir begleiten natürlich auch beim Sterben und darüber hinaus, aber in den meisten Tagen begleiten wir eine Entlastung. Ja.
Ich habe jetzt irgendwie natürlich die Kinder im Kopf, die einfach einen schönen Ort haben bei euch, eine gute Zeit verbringen können, gut umsorgt werden. Aber im Familienalltag sind ja vor allem dann auch die Eltern und Geschwister sehr gefordert. Wie verbringen die Zeit bei euch im Kinderhospiz?
auch in Gemeinschaft. Die Geschwisterkinder, wir haben diesen Aktivraum, von dem ich erzählt habe, da toben die um die Wette oder machen Bobbycar-Rennen im langen Flur. Also die füllen dieses Hospiz so mit sich und erkunden. Genau, und freuen sich einfach auch über Geschwisterkinder, die auch Ähnliches erleben. Ne? Die wissen, wie es ist, wenn man zurückstecken muss. Die wissen, wie es ist, wenn die Mama mal wieder im Krankenhaus mit dem Bruder ist und man mal wieder bei Oma kurzfristig ist. Die teilen einfach viele Sorgen miteinander, aber auch viele Freuden miteinander. Genau, und auch die Erwachsenen, die sind ja in der Regel einfach immer froh, wenn da andere Leute sind, die auch nochmal Tipps geben können. Die sagen können, habt ihr das und das schon mal probiert? Oder ihr könnt auch eine Schiebehilfe für den Rollstuhl beantragen? Oder habt ihr das schon mal mit persönlichem Budget probiert? So, die haben so Insider-Tipps, die kein anderer denen geben könnte. So direkt aus der Praxis erprobt. Und die lieben es einfach, miteinander zu sprechen. So viele Leute sind so isoliert im Alltag einfach von allem, weil die einfach nur noch ihren Alltag wuppen müssen. Viele Ehen sind zerbrochen mittlerweile, sodass viele Menschen einfach im Alltag sehr einsam sind. Und bei uns im Haus sind dann da einfach andere Menschen und die sitzen auf der Terrasse oder trinken einfach mal einen Kaffee. Das sind so die Kleinigkeiten. Fahren einfach mal in die Stadt shoppen, ohne zu gucken, ist das barrierefrei, was brauche ich noch, sondern fahren einfach dahin und machen das, was andere Leute machen.
Oh, also quasi die Kinder sind dann bei euch gut betreut und die können auch mal Zeit nur für sich genießen.
Ja, genau. Also mir hat letztens eine Mutter gesagt, ich liebe es so bei euch, weil ich einfach wieder Mutter sein kann. Ich kann zu meinem Kind gehen und ich kann mit dem schmusen und es lieb haben, aber ich bin nicht auch noch Taxi für irgendwelche Therapien, Bürokraft, weil irgendwelche Dinge noch organisiert oder beantragt werden müssen, Pflegefachkraft, weil Medikamentenpläne im Hinterkopf behalten werden müssen, sondern ich bin einfach nur die Mama und kann mich nur mit Liebhaben beschäftigen. Das fand ich irgendwie auch schön. Genau, also die haben natürlich Zeit miteinander, wenn die mögen, wann immer, aber eben auch getrennt. Und auch die Jugendlichen finden das auch mal cool, wenn nicht Mama pflegt, sondern einfach mit Pflegefachkräften, die vielleicht fast ähnlich alt sind, die auch mal einfach in die Stadt fahren können als es. Und das ist irgendwie anders als mit Mama.
Wie viele Angehörige darf dann so ein Kind mitbringen?
Also so viel, wie es gut ist eigentlich. Also Eltern und Geschwister in jedem Fall. Und dann, es gibt manchmal, wir hatten eine Jugendliche, die hat auch ihren Partner mitgebracht. Ja, so, also, ne, manche bringen auch die Oma noch mit. Ja, wir gucken, also, ne, wir müssen die halt irgendwie alle auch unterkriegen. Aber es kommen ja auch welche ohne Angehörige. Manche Kinder, Jugendliche wollen einfach auch mal keine Eltern mit dabei haben. Oder die Eltern machen vielleicht einen Wanderurlaub mit den anderen Geschwistern in der Zeit, weil das anders gar nicht möglich wäre, sodass wir dann da freie Zimmer haben und dann gucken wir, aber das geht eigentlich immer gut auf. Und in dem Fall, wo es Kindern sehr, sehr schlecht geht, kommen natürlich mehrere Verwandte mit dazu und nehmen sich vielleicht Hotelzimmer in der Nähe oder wohnen auch in der Nähe.
Du hattest schon am Anfang ja erzählt, wie deine Familie, dein Umfeld eher so ein bisschen besorgt reagiert hat auf deine neue Orientierung jobmäßig. Was würdest du sagen, sind so die gängigen falschen Vorstellungen von deinem Alltag im Kinderhospiz, die dir irgendwie so immer wieder so begegnen?
Also oft sagen die Menschen ja, also Hospiz, dann sind die schon das erste Mal empört und dann so und dann auch noch Kinder, das ist so der Super-GAU für ganz viele Menschen, glaube ich. Und die stellen sich oft einfach tief traurig vor und in einer höheren Intensität, also dass jeden Tag bei uns Kinder sterben, vielleicht sogar mehrere Kinder und dass es so schnell geht, dass man wenig Möglichkeiten hat zu begleiten, vielleicht ähnlich auf einer Intensivstation und ja, dass es einfach immer sehr traurig ist bei uns, sehr schwer, der Tod immer im Mittelpunkt steht und wir ja einfach weinen und traurig sind, was ich so nicht erlebe. Was ich auch punktuell erlebe, wenn Kinder sterben, aber nicht nur der Alltag, der ist bunt und fröhlich und witzig und wir feiern und diese tiefe Schwere, das ist, glaube ich, so das größte Vorurteil. Und dann sind die Menschen schnell bei sich und sagen, ich könnte das nicht.
Du hast ja auch schon erzählt von den Ritualen, die ihr habt, wenn ein Kind verstirbt. Wie gehst du ganz persönlich damit um? Hast du auch ein ganz eigenes, persönliches Ritual, auf das du dann zurückgreifen kannst?
Ich achte dann schon auch gut auf mich, ne? Dass ich dann irgendwie auch das sind da oft intensive Zeiten, dass ich gucke, dass ich danach auch irgendwie zum Sport gehe und einen Ausgleich finde, viel mit meinem Mann spreche, nicht darüber ins Detail, aber einfach, dass er da ist und wir uns austauschen können. Aber eigentlich muss ich sagen, also es ist so viel Liebe im Raum, wenn Kinder sterben, und wir haben bis dahin oft so viel Gutes noch rausgeholt, dass es natürlich traurig ist, aber ich mit dem Gefühl gehe, okay, wir haben ganz viel gemacht und wir sind für die Eltern da. Und ich habe wunderbare Kollegen, die jetzt gerade im Haus sind, wenn ich Feierabend mache. Die Familie ist weiter betreut, sodass ich es dann auch gehen lassen kann.
Habt ihr eine Supervision oder irgendwie eine psychotherapeutische Unterstützung?
Mhm, ja, haben wir. Wir haben Supervisionen, die wir auch jederzeit dann nochmal extra anfordern können, wenn wir merken, dass wir es brauchen. Aber ich glaube, das, was es unbedingt braucht, ist ein Team, in dem man sich zu Hause fühlt. Wir sind einfach so eine gute Gruppe, die miteinander sprechen können und gegenseitig sich halten. Es gibt immer mal den einen oder den anderen, den Todesfälle mehr betreffen. Genau, und dann halten wir uns gegenseitig. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
Du hast schon gesagt, dass der erste Tod, den du miterlebt hattest, von einem kleinen Jungen für dich ganz besonders war, weil es einfach der erste bei euch im Haus war. Gibt es sonst noch ein Schicksal oder eine Geschichte, die dir sofort einfällt, wenn ich dich jetzt frage, welches dich vielleicht besonders bewegt hat oder die besonders viel bedeutet hat? Oder würdest du sagen, irgendwie alle gleich?
Irgendwie alle anders, würde ich sagen. Also es gibt, glaube ich, keins, das mich nicht bewegt hat in irgendeiner Art, aber es ist immer wieder anders. Mal gibt es eine Mutter, die ganz alleine am Bett sitzt, oder mal ein Vater, der ganz alleine da ist. Mal gibt es viele Geschwister, mal gibt es kleine Geschwisterkinder, mal was ganz plötzlich, mal absehbar, mal reden wir von einem Frühchen in der 17. Schwangerschaftswoche, mal liegt da ein junger Mann vor mir. Es ist immer ganz, ganz unterschiedlich, aber es gibt so eine Geschichte, die ich besonders gern habe, die ich auch in meinem Buch geschrieben habe. Da geht es um einen Jungen, dessen Bruder verstorben ist, und der Junge hat mit mir draußen Karten gespielt, die Eltern waren und haben sich eine Grabstätte ausgesucht, und währenddessen wurde der Sarg geliefert von dem Bruder. Das hat der Junge mitgekriegt, als der Kollegin mir das gesagt hat, und dann hat er gesagt, komm, wir müssen da jetzt hin, wir müssen uns den jetzt angucken. Und dann, der Junge hat Autismus, also der wollte das dann auch in dem Moment unbedingt. Und dann bin ich hinterher. Und dann haben wir uns diesen Sarg angeguckt und hat er gesagt, das geht nicht. Der Junge war 14. Das geht nicht. Der Sarg ist zu klein für meinen Bruder. Pack an. Und dann wollte er, dass ich den Sarg mit ihm runterhebe. Und er wollte gucken, ob dieser Sarg denn groß genug ist für seinen Bruder. Und ich habe gedacht, oh je, wenn jetzt die Eltern kommen und wir sind einfach an diesem Sarg. Und das war gar nicht abgesprochen, oh je. Aber ich konnte gar nicht weiterdenken, weil der Junge war so überzeugend und hat gesagt, so, und jetzt hat er seine Schuhe ausgezogen und hat gesagt, ich muss mich da jetzt reinlegen. Ich war größer als mein Bruder und wenn ich da reinpasse, dann ist okay. Und dann habe ich gedacht, okay, kein Problem, du musst es jetzt für dich verstehen und deswegen machen wir es jetzt einfach so. Und dann hat er sich in diesen Sarg gelegt und Probe gelegen und hat sich nochmal versucht zu drehen, ob das okay ist, und hat dann einfach gesagt, ja, ist okay, das passt, anpacken. Und dann haben wir den wieder zugemacht und wieder aufgestellt und sind wieder Kartenspielen gegangen. Und das war für mich so, wo ich dachte so, ja, das, wie gut, dass er sich so damit auseinandersetzen konnte, dass sie bei uns waren und dass ich mitgegangen bin und dass er es einfach probieren konnte. Vielleicht hätte er den Rest seines Lebens gedacht, also er hat gesagt, die werden meinem Bruder die Beine brechen, wenn die nicht da reinpassen. Vielleicht hätte er es den Rest seines Lebens gedacht. Und so konnte er einfach fühlen, weil Worte ihn da einfach auch nicht erreichen konnten, glaube ich. Er konnte fühlen, das passt und das ist gut. Und da habe ich gedacht, oh, wie schön, dass es so möglich ist und dass er so, so seine Art von Abschied auch haben konnte und Fürsorge seinem Bruder gegenüber.
Letztes Jahr hast du ein Buch veröffentlicht, in dem du über den Alltag im Hospiz berichtest. Peace, Love und Party hast du das Buch genannt. Wie kamst du auf diesen Titel?
Ja, ich habe lange, lange überlegt. Ich habe ungefähr 2,5 Jahre an einem Buch geschrieben und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt so einen richtigen Knallertitel. Und ich hatte zwischendurch mal so Ideen. Also ich fand zum Beispiel hoffnungslos, hoffnungsvoll ganz toll. Aber die Idee hatte ja halt Joris leider schon vor mir. Und da war das nicht so leicht mit den Rechten. Und immer wenn ich so eine Idee hatte und das meinen Kollegen gesagt habe, waren die so, aha. Und dann dachte ich, na gut, schon wieder nicht. Also es war noch nicht gut genug scheinbar. Und dann habe ich durch mein Buch geblättert und dachte, ach Mann, wie heißt es denn jetzt? Und dann habe ich ein Foto gesehen von einem Jungen, Das ist so die letzte Geschichte in meinem Buch. Da geht es um einen Jungen, der Karneval mit einem Pfleger von uns verabredet war, Karneval zu feiern bei uns im Hospiz. Und die haben sich so einen Witz daraus gemacht, sich als Ballerinas zu verkleiden. Und es haben alle so gelacht und es war so ein witziger Tag. Und der hat auf seinem T-Shirt stehen, und das habe ich vorher nie gelesen. Ich habe dieses Bild ja 100 Mal in der Hand gehabt, aber ich habe es vorher nicht gelesen. Stand auf seinem T-Shirt Peace, Love and Party. Und ich dachte so, ja genau, so ist es. Also es ist ein friedlicher Ort, der so viel Liebe ausstrahlt. Und wir vergessen einfach nie, das Leben zu feiern dabei. Und dann dachte ich so, ja genau, das Peace, Love and Party, das war so der entscheidende Hinweis von einem verstorbenen Jungen eigentlich. Ich hatte das Gefühl, der zwinkert mir zu und sagt, so Nadine.
Das ist der Titel. Und deine Kollegen waren auch alle, ja, stimmt, das ist er.
Ja, genau. Also spätestens nachdem sie die Geschichte gelesen haben, waren alle so, ja, so heißt das Buch nicht anders.
Und wie kamst du überhaupt darauf, ein Buch dazu zu schreiben?
Ich schreibe total gerne. Ich schreibe auch bei mir auf der Arbeit viel. Also wir schreiben ja oft auch so Beiträge und haben so eine News-Zeitung. Und da habe ich oft schon Texte verfasst über den Alltag bei uns im Hospiz und hatte immer Riesenfreude daran und hatte irgendwann so das Gefühl, ich habe eigentlich schon zu allem schon mal was geschrieben. Und wir haben im Alltag immer gesagt, eigentlich müsste man mal ein Buch schreiben, eigentlich müsste man das mal allen Menschen zugänglich machen, wie viel Zauber hier auch in der Luft liegt und wie viel fröhlicher es einfach auch ist. Und dann habe ich gedacht, ach, warum mache ich das nicht einfach mal? Ich fange ja jetzt einfach mal mit an. Und habe dann meine Chefin gefragt, ob es okay wäre. Und die hat auch kurz gelacht, glaube ich. Und habe gesagt, ja klar, also ja, mach das einfach. Und dann bin ich total naiv angefangen und dachte, gut, ich habe jetzt irgendwie ja schon zu fast allem was geschrieben. Ich zimmer das ein bisschen aneinander und dann wird das schon. Das war natürlich überhaupt nicht der Fall. Aber es war einfach so schön, also alles nochmal so für mich auch Revue passieren zu lassen. Und es gab so begeisterte Eltern, die auch Beiträge geschrieben haben in meinem Buch, wie sie das empfinden. Ich wollte, wofür auch dieser Podcast steht, nicht über Menschen sprechen, sondern mit den Menschen. Und genau, dann haben Eltern selber geschrieben über ihre Situation. Das haben Kinder und Jugendliche mit lebenszeitverkürzenden Erkrankungen geschrieben, was dieses Haus für sie bedeutet, wie der Alltag aussieht. Ja, genau, dann habe ich 2,5 Jahre einfach geschrieben und jetzt habe ich das Gefühl, das ist so eine richtige Schatzkiste geworden mit all meinen Erinnerungen und ja, vielen Erinnerungen der Leute. Es gibt eine Bildergalerie mit vielen Kindern, die mittlerweile auch schon verstorben sind, wo es für die Eltern total schön war, denen auch einfach nochmal so ein Denkmal zu setzen.
Die Kinderhospize gibt es ja tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich glaube, seit 20, 25 Jahren oder so?
25 ungefähr, genau. Es waren im Ursprung ein paar Eltern, die sich zusammengetan haben. Genau, und dann wurde in Olpe das erste Kinderhospiz eröffnet und mittlerweile sind wir knapp 20 Hospize in Deutschland.
Seit gut einem Jahr bist du selber Mutter, hast eine Tochter bekommen. Hat sich jetzt für dich gefühlsmäßig etwas verändert, was vielleicht auch dein Verständnis für die Eltern der Kinder betrifft?
Ja, absolut. Ich fand es manchmal so gemein, als ich noch keine Kinder hatte, haben dann manche gesagt, ja, wenn man selber Mutter ist, dann sieht man das anders und haben sie eigene Kinder und dann dachte ich immer schon so, was spielt das für eine Rolle? Aber ich kann verstehen, was sie gemeint haben. Also ne, ich habe vorher gedacht, dass es manchmal ganz fürchterlich sein muss. Und wenn Eltern von Chemotherapien erzählt haben und ihre Kinder oft gestochen wurden in Krankenhäusern, dass es so unendlich fürchterlich sein muss, wenn man dabei sein muss und das einfach nur mit aushalten kann. Das war mir schon auch klar. Aber inzwischen fühle ich, wie selbst eine Impfung einen fertig machen kann, wenn man als Mutter daneben sitzt. Und wie schwer dieses Loslassen oder Abgeben auch sein kann. Ich muss vorstellen, mein Kind, meine Tochter ist jetzt 1 Jahr und 3 Monate, wenn die in die Kita geht, breche ich jetzt schon zusammen. Und es ist nur eine Kita. Und wenn wir unseren Eltern gesagt haben, schlafen Sie oben, ruhen Sie sich aus, versuchen Sie einfach mal eine Nacht zu schlafen und nicht an Medikamente zu denken, wir machen das schon. Da habe ich gesagt, das ist doch ein Riesengeschenk für die Eltern. Warum schlafen die denn jetzt nicht? Und jetzt denke ich so, nee, das ist so, so unendlich viel verlangt. Natürlich kommen die noch 3-mal, 4-mal, 5-mal in der Nacht runter und holen sich ein Glas Wasser oder gucken nochmal, ob es den Kindern wirklich, wirklich gut geht, weil das Mütter sind und weil das Väter sind. Väter haben ja genauso eine Liebe in sich. Ja, ich habe sehr viel mehr Verständnis dafür, wie schwer das ist, auch seine Allerliebsten, wenn auch nur temporär, in die Obhut anderer zu geben und wie fürchterlich das sein muss, auszuhalten, wenn Kinder im Rollstuhl vielleicht nicht mit den anderen umhertollen können, sondern im Rollstuhl daneben sitzen. Ja, ich kann das nicht in Gänze nachvollziehen, aber ich glaube, ich habe mehr Ahnung davon bekommen.
Wir haben jetzt auch schon auch über das Umfeld gesprochen, also Menschen, die eben da noch nicht so viel Berührung hatten und vielleicht falsche Vorstellungen haben. Was ich auf jeden Fall auch noch unbedingt dich fragen muss, ist vor allen Dingen für Menschen, die vielleicht jetzt nicht direkt betroffen sind, die aber vielleicht in ihrem nahen Freundesbekannten Familienkreis Menschen haben, die schwerkranke Kinder haben oder vielleicht auch Kinder, die sterben werden, zeitnah erleben. Oft wissen ja die Angehörigen der Familien einfach nicht, wie sie mit den Eltern oder Kindern umgehen sollen. Was würdest du in so Situationen dem Umfeld raten? Was ist da der beste Umgang?
Also ich glaube, dass wir uns oft im Alltag, auch ganz generell in der Trauerarbeit oder wenn wir Menschen Kontakt haben mit Menschen, die traurig sind, selber blockieren, weil wir denken so, oh, ich muss jetzt die perfekten Worte finden und was sage ich denn und was, wenn der denkt, das darf man so nicht sagen und ich will niemanden auf die Füße treten und so und wir sind so viel zu viel im Kopf und ich mag einfach dafür plädieren, einfach so ins Fühlen zu kommen und ins Herz zu kommen und einfach aus dem Herzen heraus konkrete Angebote zu machen und zu sagen so, okay, du bist jetzt mit dem erkrankten Kind beschäftigt und ihr mögt Zeit zusammen haben und gleichzeitig sind da Geschwisterkinder, die zum Fußball gefahren werden wollen oder konkrete Angebote zu machen und zu sagen, hey, willst du helfen? Ich würde dein Kind immer zum Fußball fahren oder mögt ihr eine warme Suppe? Ich könnte mittwochs für euch mitkochen. So konkrete Angebote helfen, glaube ich, immer gut. Und keine Scheu und keine Angst. Also das Schlimmste, was Eltern mir erzählen, auch wenn die Kinder sterben, ist oft, dass sie das Gefühl haben, sie sind mitgestorben, weil Familienangehörige oder Freunde, Bekannte die Straßenseite wechseln, wenn sie um die Ecke kommen, weil die einfach aus Angst was Falsches zu sagen. Und dann fühlen die sich so, als wenn sie mitgestorben sind und sagen, ich habe doch nichts gemacht, ich fühle mich wie ein Verbrecher und was habe ich denen getan? Und diese Unsicherheit, dass man die einfach ein Stück zur Seite schiebt und sagt, hey, was soll passieren? Also es geht einfach nur darum zu sagen, ich bin da. Genau, und wenn man dann noch konkrete Angebote machen kann, umso besser. Aber es geht nicht um die perfekten Worte. Ich sage so oft zu den Eltern, so eine Scheiße ist das Scheiße. Und das kommt aus dem Herzen und die fühlen das. Und das ist anders, als wenn ich mich hinter irgendwelchen Floskeln verstecken würde, die nicht in meinen Mund passen. Ich sage ganz selten mein Beileid. Ich sage das manchmal Großeltern, weil ich das Gefühl habe, denen bedeutet das was und für die ist es wichtig. Aber für mich ist es eher so eine Floskel, die ja nicht gefüllt ist für mich. Und dann sage ich einfach so eine Scheiße, es tut mir so leid. Und ich bin schon so traurig, wie muss es ihnen gehen? Wie geht es ihnen jetzt gerade? So, manchmal können die nicht beantworten, wie es denen geht. Aber wie geht es dir jetzt gerade in dem Moment? Und dann einfach dabei sein und aushalten, ohne zu sagen, du müsstest jetzt, du solltest jetzt, mach mal das oder aus Unsicherheit weiter zu vermitteln und zu sagen, mach doch eine Therapie und du brauchst das noch und das und das und das. So, nein, es braucht Ruhe und Menschen, die zuhören und da sind. Menschliche Begegnung. Und das ist so einfach und so schwer. Und ja, das ist so, wofür ich losgehe und sage, seid einfach da und habt nicht das Gefühl, ihr seid irgendwie nervig und wollt denen nicht zu nahe treten.
Du sagtest in unserem ersten Gespräch auch, man könnte auch witzig sein oder man könnte auch mal einen Witz machen.
Ja, ja, unbedingt. Also, ne, wenn jetzt gerade ein Kind verstorben ist, dann ist es vielleicht nicht der Moment, das ist die Sprache der Eltern, die sich dann darüber regulieren oder da zu Hause fühlen im Humor. Aber ja, ich weiß von einem Vater, da ist die Tochter verstorben in der Schwangerschaft relativ früh noch. Und der hat den zweiten Zeh größer als den großen Zeh, der Papa. Und seine anderen Kinder haben das auch. Und er hat es gesehen, dass das Baby, das verstorbene Baby, das auch hatte. Und er war so gerührt davon, dass dieses Baby auch dieses Zeichen, dieses Familienmerkmal in sich trägt. Und wir haben gestaunt und wir haben gelacht und es war irgendwie auch einfach witzig, diesen Zeh zu begutachten, dass wir oft auch Witze machen oder sagen so, ach, was hätte der jetzt da und dazu gesagt oder der würde bestimmt schimpfen, wenn er jetzt sehen könnte. Wir lachen oft und gerade im Vorfeld auch, Lachen ist so heilsam und Lachen verbindet und Lachen macht Herzen auf und das ist, also ja, ich stelle mir das immer vor wie so ein Pendel, da ist auf der einen Seite diese tiefe, tiefe Traurigkeit und auf der anderen Seite die Freude und mit so einem Lachen kann man auch mal hin und her pendeln und irgendwie wieder in Bewegung kommen und sich lebendig fühlen und es gibt Eltern, die sind nicht so humoraffin, was ja auch total okay ist, aber es gibt welche, die sind das. Und dann ist es irgendwie schön, sowas lebendig zu halten oder die da an ihre eigene Lebendigkeit zu erinnern. Und das heißt ja nicht, dass sie nicht traurig sind. Die sind alle unendlich traurig. Und trotzdem darf man auch in dieser Traurigkeit lachen. Und das ist ja übrigens das, jetzt hole ich ein bisschen aus, aber was wir von Kindern lernen können. Ne? Wir sagen ja oft, der versteht das gar nicht. Gerade Kindergartenkinder, die lachen ja schon wieder. Die wissen ja überhaupt nicht, die haben das alles überhaupt nicht verstanden. So. Und dann tun wir das so ab. Und in Wirklichkeit haben Kinder dieses Trauern einfach angeboren. Und die machen das genauso, wie man das macht. Also die sind in der einen Minute total traurig und ein paar Minuten später sind die glücklich und springen umher und dann sind die traurig und glücklich und die springen in so Trauerpfützen, sagt man, hin und her und balancieren sich gegenseitig aus, weil dieser Organismus zwischendurch auch mal die Leichtigkeit braucht, um dann die Schwere wieder halten zu können. Und wir Erwachsenen denken irgendwann, ach, das darf man nicht. Was würde der Nachbar sagen? Ich würde jetzt den Grill anstellen und meine liebsten Freunde einladen, obwohl mein Kind erst 3 Wochen tot ist. Das darf man nicht und dann darf man dies nicht und das nicht. Man muss ja unbedingt schwarz tragen, obwohl man sich vielleicht in seinem rosa Lieblingspulli am Bolzen fühlt und schon gar nicht kann man in den Urlaub fahren, nachdem sein Kind gestorben ist, weil dann denken alle, man ist nicht traurig. So, also man hat ja vielleicht so viele Dinge im Kopf, die einfach so, ja, so doof sind für einen selber, weil dann kommt man gar nicht in die Kraft zurück. Die Kinder, die machen uns das richtig vor und ich würde mir so wünschen, dass wir Erwachsenen so ein Stück davon mitnehmen können und das einfach auch uns gegenseitig ausbalancieren und dann sind wir traurig und dann sind wir glücklich und dann ja, sich selbst zu erlauben, auch Dinge in der Trauer zu tun, die einem gut tun. Und wenn das Humor ist oder Freude oder das Lieblingskonzert oder was auch immer, alles, was gut tut, ist erlaubt.
Wie würdest du sagen, formt deine Arbeit deinen Blick auf dein Leben und die Welt?
Ich bin einfach so dankbar. Ich bin jetzt 35, wenn ich gucke, die Kinder, die bei mir versterben, es gab Zeiten, da habe ich gedacht, na, vielleicht bin ich, also ich habe mich so überfällig gefühlt. Ich dachte, wenn die schon alle sterben, also so ein kleines Müh, Hypochonder steckt schon auch in mir. Das muss ich schon auch ehrlich sagen, weil ich dann immer denke, na, bei denen fing das auch alles irgendwie ganz, mit einem Knubbel irgendwo an. Und dann denke ich manchmal, was, wenn ich jetzt auch dran bin? Das habe ich schon auch. Aber an den meisten Tagen bin ich einfach so dankbar dafür, dass ich leben darf, dass ich in den Urlaub fahren darf, dass ich Freunde habe, dass ich dieses Glück haben durfte, in meinem Leben eine Mutter zu werden, dass mein Kind gesund ist. Ich weiß, meine Tochter war ganz klein, wir saßen im Stadtpark und die anderen Mütter haben über Beikost philosophiert und ob man die Sonnencreme nutzen darf oder nicht oder doch. Und ich dachte, oh Heiland, wie froh bin ich, dass das gar nicht meine Probleme sind. Sie atmet und ich bin dankbar, mehr nicht. Den Rest kriegen wir irgendwie geschaukelt. Also es macht mich, glaube ich, zu einem tiefenentspannten Hypochonder, wenn man das irgendwie verstehen kann. Also im Alltag sind so viele Dinge, wo ich denke, oh, who cares? Ich kann mich nicht aufregen, wenn ich im Stau stehe oder wenn irgendjemand komisch guckt oder so. Ich kann mich einfach überhaupt nicht aufregen und ich bin so dankbar und so, ja, so lebendig.
Schön, inspirierend auf jeden Fall. Ja. Hoffe ich für viele Leute. Regt euch nicht so auf.
Ehrlich. Es kann alles so schnell vorbei sein und es geht uns allen so gut. Wir können laufen, wir können atmen, wir haben uns, wir können gehen, wohin wir wollen. Wir sind so frei in unseren Entscheidungen und ja, wenn wir alle so liebevoll miteinander wären, wie wir es bei uns im Hospiz sind, dann wäre die Welt eine andere.
Ich weiß nicht, wie es euch geht nach dieser Dreiviertelstunde, in der wir Nadines Erzählungen zuhören durften. Aber ich bin tief berührt und ganz sicher, dass Nadine eine Gabe hat, die ihr diese Arbeit mit den schwerkranken Kindern und ihren Familien ermöglicht. Ich habe das Gefühl, dass da ein Urvertrauen in ihr steckt, eine unaufdringliche Nahbarkeit und ein sehr offenes Herz. Was wünscht sich Nadine, wenn sie in die Zukunft schaut?
Ich wünsche mir, dass Trauernde in unsere Gesellschaft geholt werden und dass wir weniger Berührungsängste haben, dass Trauern so normal wird und alle so das Gefühl in sich haben, ich bin jetzt traurig und ich darf traurig sein und ich darf Teil der Gemeinschaft sein und dass wir liebevoll mit uns und mit Trauernden sind und das Leben feiern.
In einer der nächsten Folgen würde ich gern das Thema transgenerationale Traumata in den Fokus nehmen. Dabei geht es um Traumata, die Großeltern oder Urgroßeltern erlebt haben. Zum Beispiel im Krieg, in der DDR oder durch Gewalterfahrung. Und die dann über Generationen weitergegeben wurden. Oft auch, weil niemand darüber offen geredet hat. Aber alle mit dem Wissen aufgewachsen sind, dass da irgendeine große, unheimliche Sache in der Familie vorgefallen ist. Vielleicht bearbeitest du heute so ein Trauma, welches eigentlich deine Großeltern oder Urgroßeltern erlebt und eben unbewusst weitergegeben haben. Dann schreib mir bitte an tabubruch@mdr.de, wenn du darüber mit mir im Podcast sprechen möchtest. Natürlich geht das auch immer anonym. Über diese Adresse kannst du mir aber auch gerne ein anderes Thema für den Podcast vorschlagen. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Macht die Energiewende hörbar und beweist dabei einen wirklich langen Atem. Denn der Podcast begleitet über einen Zeitraum von 10 Jahren den Kohleausstieg in den mitteldeutschen Revieren. Die Braunkohle prägte dort jahrzehntelang das Leben. Sie sorgte für Arbeitsplätze, aber führte auch zum Abriss ganzer Orte. Durch die Energiewende erfahren diese Landstriche nun erneut eine tiefgreifende Transformation. Die beiden Hosts Ralf Geißler und Britta Fetzke treffen in jeder Folge Menschen, die diesen Wandel tagtäglich erleben, ihn herbeisehnen, beschleunigen oder auch bremsen. Mittlerweile ist die 4. Staffel online. Hört mal rein in dieses wirklich hörenswerte Langzeitprojekt. Tschüss Kohle, hallo Zukunft findet ihr werbefrei in der ARD Audiothek. Den Link stellen wir euch in die Shownotes.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.